Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns, der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jasmin Spreer und heute unterhalte ich mich mit Alexander Trattner, dem Geschäftsführer und wissenschaftlichen Leiter des Hydrogen Center Austria. Wasserstoff gilt für viele als Energieträger der Zukunft. Und am High Center wird genau an diesem Energieträger und den Einsatzmöglichkeiten in der Praxis geforscht. Wie genau nun die Zukunftsprognosen für dieses Element lauten, das wollen wir heute gemeinsam versuchen herauszufinden. Aber bevor es nun gleich losgeht, zunächst einmal eine kurze Werbebotschaft.
Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der Erste Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir bei der Glaub an dich Challenge 2021 das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Jurys antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Alle News, Startups und Infos unter www.glaubandich-challenge.at und auf trendingtopics.at.
Hallo Alexander, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo.
Ja, hi. Wasserstoff ist ja momentan wirklich gefühlt in aller Munde und ist so das Heilmittel teilweise, was man, hat man den Eindruck, wenn es um die Energiezukunft der Länder geht, insbesondere auch in Österreich. Gerade letztens hat die Klimaministerin von Österreich, Leonore Gewessler, ja bekannt gegeben, dass sie 500 Millionen für den grünen Wasserstoffausbau in Österreich investieren möchte. Aber bevor wir nun da noch mehr ins Detail gehen, würde ich dich erstmal gerne bitten, erklär uns doch bitte noch einmal ganz kurz die Unterschiede zwischen grünem Wasserstoff, grauen oder blauen. Man hört immer so viele Farben und so richtig weiß man gar nicht, was genau ist denn nun der blaue, graue, grüne. Kannst du uns das sagen?
Okay. Ich schlage vor, ich starte bei der Erklärung des grauen Wasserstoffs. Das ist die Form von Wasserstoff, die heute bereits seit Jahrzehnten im Großeinsatz ist und das vorrangig in der Industrie, nämlich zur Ammoniakherstellung und auch in der Petrochemie. Von grauem Wasserstoff spricht man dann, wenn die Ursprungsform der Energie, nämlich die Primärenergie, fossilen Ursprungs ist. Die Hauptherstellmethode heute von grauem Wasserstoff, das heißt aus fossilen Energieträgern hergestellten Wasserstoff, ist mittels Dampfreformierung. Das heißt, es wird Erdgas gefördert, es wird transportiert hin zu den Herstellungsanlagen und dort in großen Dampfreformierungen wird dann das Methan, also Erdgas, aufgespalten in Wasserstoff und Kohlendioxid. Mhm. Das ist der graue Wasserstoff.
Also nicht sehr klimaneutral.
Nein, der ist nicht, also nicht klimaneutral, weil er natürlich fossile Energieträger als Ausgangsbasis findet. Ja, die nächste Stufe davon wäre dann der blaue Wasserstoff. Das heißt, hier auch wieder, Ausgangsbasis ist Methan, also CH4, wo Erdgas zum Großteil enthalten ist. Das wird jetzt wieder in Anlagen aufgespalten, in Wasserstoff und auch den Kohlenstoff, der darin enthalten ist. Nur wird der Kohlenstoff dann eben nicht in Form von Kohlendioxid in die Umgebung entlassen, sondern man probiert diesen Kohlenstoff einzufangen, entweder in fester oder in gasförmiger Form. Und entweder verwendet man es in weiteren Produkten oder man scheidet es ab und speichert es zum Beispiel unter der Erde. Der Kohlenstoff wird nicht freigesetzt beim blauen Wasserstoff, aber Ausgangsbasis ist meistens dennoch also ein fossiler Energieträger. Ja, dann der grüne Wasserstoff, das ist aus meiner Sicht eben die grüne Zukunft. Da ist die Ausgangsbasis rein erneuerbare Energieträger. Das heißt, das kann sein Sonne, Wind, Wasserkraft, also die Erzeugung von grünem Strom, dient dann in der Elektrolyse zur Wasserspaltung, also Wasser, H2O, gespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Das heißt, da gibt es dann keinen Kohlenstoff mehr und wir haben eine durchgängige erneuerbare Kette, die emissionsfrei ist und auch ein stofflich geschlossener Kreislauf ist. Also dann sprechen wir von grünem Wasserstoff.
Also das wäre ja dann auch die Möglichkeit, dass wirklich Österreich das Ziel von 2040 Klimaneutralität mit grünem Wasserstoff auch erreichen kann. Und grundsätzlich spekulieren da ja viele Industrien auf diesen grünen Wasserstoff. Mhm. Aber es ist natürlich auch endlich irgendwo. Und was würdest du sagen, für welche Branchen ist dieser Wasserstoff nun wirklich der Zukunftsträger? Und welche Branchen spekulieren da umsonst? Ich denke, ich meine, Autos beispielsweise betrieben mit Wasserstoff, die sind ja nur eigentlich schon längst vom Tisch, oder?
Nein, also das würde ich so nicht sagen. Und ganz grundsätzlich, wie gesagt, grüner Wasserstoff wird hergestellt aus erneuerbarer Primärenergie und aus Wasser. beide Ressourcen haben wir, und da muss man wirklich mal die Welt gesamt sehen, also der Klimawandel ist ein globales Problem, eine globale Herausforderung, also aus unserer Sicht. Das heißt, es gilt, die erneuerbaren Primärenergieträger auszubauen. Das heißt, wie gesagt, Energie aus Sonne, Wind und Wasser haben wir weltweit mehr als genügend zur Verfügung. Nur fällt diese Energie eben zeitlich und örtlich unterschiedlich an, als es unser Bedarf und unsere Nachfrage ist. Und genau diese Lücke schließt der Wasserstoff, weil Wasserstoff ein Energieträger ist. Das heißt, einmal hergestellt, ist die Energie in Form von Wasserstoff dort bereits chemisch gebunden und gespeichert. Das heißt, das ist eben der Schlüssel dieser erneuerbaren Energiezukunft. Wasserstoff schließt die zeitlichen und örtlichen Lücken der Energieversorgung. Und wir haben alles global gesehen, um unsere Energieversorgung dorthin umzustellen. Also wir müssten weltweit global die erneuerbaren Primärenergieträger ausbauen. Und wir haben genügend Wasser weltweit, und man kann ja auch mehr Wasser dazu verwenden, um Wasserstoff dafür herzustellen. Das heißt also, da gibt es keine Gründe, dass es irgendwo an die Ressourcengrenzen stößt. Und was wenn, dann hat hier ökonomische, soziale Aspekte, die aktuell dagegen sprechen, wo Erneuerbare ausgebaut werden und wo der Wasserstoff aktuell zum Einsatz kommt. Und von den Rollen her des Wasserstoffs, da würde ich sehen, das gibt es aktuell sehr viele, auf die es abzielt. Einerseits, wenn man ganz vorne in der Energiekette beginnt, dient der grüne Wasserstoff dazu, überhaupt einmal die erneuerbare Energie ausbauen zu können. Weil eben Wind, Wasser, Sonne fluktuierend anfällt. Das heißt, Wind in Mitteleuropa 2.000, 3.000 Stunden, Sonne ungefähr 1.000 Stunden pro Jahr, die Wasserkraft ein paar tausend Stunden mehr. Und jetzt brauchen wir in den Haushalten, in der Energieversorgung, in der Mobilität, Industrie, aber ganzjährig Energie. Und das ermöglicht einmal Wasserstoff, dass ich die erneuerbare Energieproduktion, diese fluktuierende Stromherstellung, ins Energienetz integrieren kann. Dann ermöglicht eben Wasserstoff diese Speicherfähigkeit. Das heißt, ich kann diesen Überschuss Energie vor allem des Sommers in den Winter verlagern in Form von Wasserstoff. Und damit ist es ein wesentlicher Schlüsselbaustein für die Sicherstellung unserer Energieversorgung. Also auch der Blackout-Gefahr, das zu minimieren. Dann kann ich Wasserstoff sehr einfach über unterschiedlichste Verteilwege über sehr große Distanzen verteilen. Zum Beispiel in Pipelines, da spricht man von Tausenden von Kilometern, wie man Gas transportieren kann. Das heißt, auch diese örtliche Lücke kann es decken, wenn man jetzt zum Beispiel Energie aus Regionen transportieren will, wo sehr viel Energie vorliegt, im Gegensatz zu Österreich, wo aktuell wenig Energieproduktion vorliegt. Das heißt, das sind einmal so die Schlüsselfunktionen, die er in der grundsätzlichen Energieversorgung einnimmt, samt auch das, dass wenn man dann mal Wasserstoff hat, kommt er auch in Großkraftwerken, bedarfsgerecht, genau dann, wenn sie wieder Strom und Wärme brauchen, die Energieversorgung sicherstellen. Das heißt, das Kraftwerk mit der Brennstoffzelle oder auch Turbinen oder Verbrennungskraftmaschinen geht ans Netz, wenn sie Strom brauchen und Wärme brauchen und erzeugt das bedarfsgerecht. Das heißt, das sind mal die Rollen im Energiesektor und letztendlich gibt es dann noch die Nutzungssektoren. Da sprechen wir gerne von der Industrie, von der Mobilität und den Haushalten. Und in der Industrie wird der Wasserstoff bereits heute also großflächig eingesetzt. Also knapp 2% des weltweiten Energieverbrauchs findet aktuell in Form von Wasserstoff statt. Natürlich grauer, das heißt, der muss einmal grün werden. Und da gibt es, das ist eine große Herausforderung. Ja. Zusätzlich gibt es natürlich sehr viele andere Prozesse in der Industrie, die heute auf fossilen Energieträgern basieren, die man zusätzlich auf Wasserstoff umstellen kann, beziehungsweise eigentlich muss, um letztendlich die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, der Einsatz ist dort vor allem im Bereich der Hochtemperaturprozesswärme, aber auch in der Form von Ausgangsstoff, also dass Wasserstoff als Ausgangsstoff dient in Verbindungen oder weiteren Prozessen letztendlich, wie auch der Metallreduktion, die Reduktion von Metallen. In der Mobilität ist Wasserstoff auch nicht abgeschrieben. Also da ist er besser, als sein Ruf aktuell in der landläufigen Meinung ist. Mein Wasserstoff mit der Brennstoffzelle ist Teil der Elektromobilität.
Das durchaus, aber ich hatte öfter schon gehört, dass es gerade in der Schifffahrt und in der im Flugwesen ist er natürlich elementar, aber dass tatsächlich im Individualverkehr, mit Pkw-Verkehr, da doch öfter, also dass er da genug Alternativen auch zum Wasserstoff es gibt. Was sagst du dazu?
Ja, also es gibt dort irgendwo eine Grenze. Also die Batterie ist eine gute Technologie. Also und vor allem für kleine Fahrzeuge mit kurzen Reichweiten und wenn man sie lange nachladen kann. Also für diese Anwendungen ist die Batterie wirklich eine super effiziente Antriebsform. Wenn Sie aber ein Fahrzeug brauchen, wo man sehr hohe Reichweiten haben will, wo man eine flexible Betankung haben will, nämlich das Fahrzeug ist in 3 bis 5 Minuten vollgetankt für 600 Kilometer oder noch mehr. Wenn man auch sehr viel Heizenergie an Bord benötigt, wenn man generell viel Energieverbrauch an Bord benötigt, dann ist der Einsatz von Wasserstoff mit der Brennstoffzelle sehr effizient.
Okay.
Und diese Antriebsformen finden wir meistens im Bereich der großen und schweren PKWs. Wir finden die Einsatzgebiete von Wasserstoff im Bereich der Busse im öffentlichen Verkehr, im Schwerverkehr, bei LKWs, aber auch in Zügen, die heute noch keine Oberleitung haben. Mhm. Diese ganzen Mobilitätsformen sind sehr passend für Wasserstoff. Und natürlich, das haben Sie schon angesprochen, umso mehr Energie verbraucht wird, umso besser passt es auch dorthin. Das heißt, auch in der Schifffahrt oder in der Luftfahrt ist ein Wasserstoff eine sehr gute Option. Wobei es dort aus heutiger Sicht noch nicht ganz klar ist, ob es in Richtung Elektrifizierung geht mit der Brennstoffzelle oder ob Wasserstoff als Ausgangsbasis für synthetische Kraftstoffe dient und der dann zum Beispiel wiederum in Verbrennungskraftmaschinen oder in Turbinen dort den Antrieb leistet. Also das kann man aus heutiger Sicht noch nicht ganz absehen, in welche Richtung man sich die Technologien dort entwickeln, aber es beginnt immer beim Wasserstoff.
Ja, können Sie da schon eine kleine Prognose äußern? In welche Richtung wird es aber gehen? Wie schauen die Forschungen in dem Gebiet aus? Was ist Ihre Meinung?
Also in der Luftfahrt war ich vor kurzem selbst überrascht, dass ein großer Hersteller derart vorgeprescht ist und sagt, dass er im Bereich von 2035 elektrische Flugzeuge mit Brennstoffzelle anbieten wird. Wir haben uns seitdem das Thema auch näher angeschaut und das ist durchaus realistisch. Weil die Effizienz der Brennstoffzelle sehr gut ist, auch die Speicherbarkeit der Energiemengen an Bord kann man mit etwas Umdesignen des Aufbaus erreichen. Also das sind durchaus realistische Ziele, die man sich dort gesetzt hat. Und daher werden wir auch den reinen Wasserstoff-Einsatz auch in der Luftfahrt sehen.
Okay. Ja, jetzt nochmal auf die Branchen zurückzukommen, die den Wasserstoff dann verwenden. Sie haben es vorher als ein Nutzer, glaube ich, bezeichnet. Mhm. Es sind jetzt vor allen Dingen Stahl- und Betonindustrie, werden da oft genannt, auch insbesondere in Österreich halt. Dafür sollen ja auch die 500 Millionen im Endeffekt investiert werden, unter anderem, dass die Industrie halt klimaneutral wird. Jetzt will Österreich ja auch bis 2030 insgesamt es schaffen, den Energiebedarf nur durch erneuerbare Energien zu decken. Gleichzeitig soll die Industrie klimaneutral werden. Dafür wird wieder viel grüner Wasserstoff gebraucht, wofür es wieder viele grüne Energie gibt. Sie haben gerade schon gesagt, global betrachtet gibt es genug erneuerbare Energie, natürlich. Bloß, wie können wir das hier national irgendwo schaffen, dass wir klimaneutral werden, unsere Energien durch nur erneuerbare Energien decken und gleichzeitig genug grünen Wasserstoff haben?
Ja, davor möchte ich nochmal ansprechen, dass wenn man von Klimaneutralität spricht oder eigentlich klimakonform handeln will, geht es darum, das komplette Primärenergiesystem auf Erneuerbare umzustellen. Das, was aktuell auf 2030 also am Tisch liegt, also als Pläne der Regierung, ist nur den Stromsektor erneuerbar herzustellen. Und das ist nur ein Bruchteil unseres Energiesystems. Weil unser Primärenergiesystem in Österreich ist aktuell nur ungefähr zu einem Drittel erneuerbar, 2 Drittel sind fossil. Mhm. Und wir verbrauchen ungefähr in der Primärenergie knapp 400 Terawattstunden pro Jahr. Und was sich als Ziel gesetzt wurde, sind sozusagen die 60 bis 80 Terawattstunden Strom erneuerbar herzustellen und nicht die 400 komplett. Also das ist natürlich eine Riesenherausforderung, das komplette Energiesystem erneuerbar zu gestalten. Und letztendlich geht es aus unserer Sicht, ich nenne es mal, durch 3 große Säulen wird die Umstellung getragen. Andererseits muss ich die fossile Primärenergie durch erneuerbare Primärenergie ersetzen. Andererseits muss man Effizienzmaßnahmen treffen oder auch besonders effiziente Technologien einsetzen in der gesamten Kette. Und letztendlich wird man aber auch schon der Gesellschaft beibringen müssen, dass Energie ein kostbares Gut ist und dass man auch diese sehr, sehr wohl überlegt einsetzen sollte. Also und nur sozusagen, wenn diese drei Räder ineinander greifen, wird es auch möglich sein, letztendlich wirklich die Klimaziele auch in Österreich zu erreichen. Mhm. Wir haben vor einigen Jahren eine sehr detaillierte Analyse gemacht, ist auch bei uns im Buch Wasserstoff in der Fahrzeugtechnik publiziert worden, wo wir alle erneuerbaren Potenziale in Österreich analysiert haben. Wir haben diese gesamte Kette analysiert, also Ausbau der Erneuerbaren, Effizienzmaßnahmen. Und beim Energiesparen sind wir sogar davon ausgegangen, dass man die Menschen nicht dazu bewegen kann, weniger Energie zu verbrauchen. Daher haben wir das einmal gleich gelassen. Und dort ist rausgekommen, dass es tatsächlich aus technischer Sicht möglich ist, jegliche erneuerbare Energie in Österreich herzustellen und komplett auf Strom, Wasserstoff und biogene Energieträger in Österreich zu setzen und damit die komplette Klimaneutralität zu erreichen. Mhm. Nur erfordert das wirklich einen drastischen Umbau. Also ja. Das muss man sich bewusst sein. Also zig Hunderte von Windrädern mehr, der Vollausbau der Wasserkraft, überall Photovoltaik, also sowohl auf den Dächern als auch auf Freiflächen. Und das heißt, das wäre natürlich dann diese, sagen wir so, Extremvariante, jegliche Energie in Österreich zu erzeugen. Mhm. Und das stoßt natürlich aktuell auf Widerstände, weil wir es eben gewohnt sind, dass zwei Drittel der Energie, die wir wirklich im Primärsystem verbrauchen, unterirdisch nach Österreich fließen. Sieht keiner, weiß keiner, wissen auch die wenigsten. Und damit ist es so, als ob es gar nicht gibt, aber es wird natürlich verbraucht. Ja.
Alles, was ich nicht sehe, ist nicht da, nicht wahr? Das ist immer das Prinzip, was natürlich in dem Moment absolut unzutreffend ist. Ja, glauben Sie, sehen Sie da Chancen, dass dementsprechend das so extrem ausgebaut wird? Oder sehen Sie wahrscheinlich da eher die Möglichkeit, dass man sich dann doch den internationalen Quellen mehr bedient, als dass dieser Ausbau in Österreich so arg vorangetrieben wird?
Also aus meiner Sicht werden beide Pfade beschritten und das ist auch gut, weil es natürlich auch eine gewisse Risikominimierung ist zur Klimapfaderreichung. Und man muss es wirklich als Chance sehen. Also, dass wir hier vor Ort unsere Energieversorgung selbst in die Hand nehmen können, dass wir unsere eigenen Ressourcen nutzen können, das ist eine Chance. Nämlich nicht nur aus der ökologischen Perspektive heraus, sondern es schafft auch Arbeitsplätze. Mhm, natürlich. Also beim Aufbau dieser Anlagen, bei der Entwicklung und Forschung dieser Anlagen, später auch natürlich im Betrieb. Also das ist eine Wertschöpfung, die wir hier im Land generieren können. Und man macht sie natürlich auch unabhängiger von Importen. Und letztendlich ist es aber, also das ist der eine wichtige Part. Der zweite ist natürlich schon der, dass man sieht, dass es halt sehr viele Regionen gibt auf der Welt, zum Beispiel Chile, Sahara, aber auch in Saudi-Arabien, Australien, wo man extrem günstig erneuerbaren Wasserstoff zum Beispiel herstellen kann. Das ist dann natürlich ein ökonomischer Wettbewerb zwischen der inländischen Erzeugung und der ausländischen Erzeugung mit dem Import letztendlich. Und aus meiner Sicht ist es gut, auf beide Pfade zu setzen, weil es eine Risikominimierung ist, um diese Herausforderung zu schaffen.
Ja, da habe ich nämlich auch gleich, ich habe noch eine Nachfrage zu. Denn es gibt ja inzwischen auch wirklich schon verschiedene Projekte, die am Aufbau einer europäischen Wasserstoffinfrastruktur arbeiten. Mhm. Als Beispiel ist da unter anderem das Green Hydrogen Blue Danube Projekt. Mhm. Und jetzt speziell in diesem sollen ja Energien aus Solar- und Windkraftanlagen, welche in Rumänien erzeugt werden, vor Ort direkt in Wasserstoff umgewandelt werden, damit dieser dann per Lastkähne nach Österreich und Deutschland verschifft wird. Das ist der Plan des Projektes. Und ich habe bei mir regt sich da so ein bisschen die Sorge, wenn ich das lese, dass am Ende es halt im Endeffekt dann doch wieder ein Kampf zwischen demjenigen ist, der am Meer bezahlt irgendwo, dass halt Energien, welche in Ländern produziert werden und genutzt werden, dann in Wasserstoff umgewandelt werden und für die reichen Nationen genutzt werden, in dem Moment Österreich und Deutschland, während die Nationen, wo eigentlich die Energie herkommt, in dem Moment Rumänien, leer ausgehen und selber mit der Klimaneutralität zu kämpfen haben. Ist am Ende Wasserstoff als Energieträger nicht dann doch irgendwie nur so ein, good to have, wenn ich am meisten investieren kann? Oder wie würden Sie das bewerten?
Also da kann ich nur meine kleine Sichtweise dazu geben, oder zu den großen Mächten, die da am Werk sind. Nämlich die, da ist aus meiner Sicht die Ethik ganz, spielt dort eine Schlüsselrolle. Das heißt, man muss in allen Entwicklungen und Forschungen, die wir auch bei uns im Haus verfolgen, die ethischen Aspekte mit betrachten. Und ich glaube gerade, diese Herausforderung des Klimawandels ist eine super Chance dazu, das wirklich auch großflächig in der Energieversorgung und in der Industrie mitzudenken. Mhm. Dass wir es wirklich auch ermöglichen, eine globale Energieversorgungssicherheit zu schaffen und nicht irgendwelchen Ländern die erneuerbare Primärenergie wegzunehmen, sondern es wirklich, wie gesagt, die ethischen Aspekte dort mit einfließen lassen und für alle letztendlich das Beste anstreben, also sowohl die Länder, die die Energie herstellen, als auch die, die das dann letztendlich verbrauchen. Das heißt, aus meiner Sicht ist es möglich, beginnt natürlich immer auch schon im Kindesalter mit der Bildung, dass diese Aspekte dort einfließen, damit man dann auch später letztendlich also im Erwachsenenalter das dann auch so umsetzen kann, egal ob man jetzt in der Politik, in der Industrie oder in der Forschung steckt. Mhm. Letztendlich sind es immer alle diese Räder, die ineinander greifen bei diesen Umsetzungsprojekten.
Ja, dann kann man nur hoffen, dass diejenigen, die das entscheiden, eine entsprechende Kinderstube genossen haben. Aber es gibt ja natürlich dann auch noch die Möglichkeit, auch eine Sorge, die öfter mal geäußert wird, dass im Endeffekt ist ja bei Wasserstoff halt wirklich das Grün davor im Endeffekt der Indikator. Und kann es passieren oder wie sieht da die Möglichkeit oder wie sieht es aus, dass halt verschiedene Branchen auf Wasserstoff zwar setzen, aber das Grün im Endeffekt wegkürzen und dass am Endeffekt der Wasserstoff dann doch ein bisschen einfach als eine Möglichkeit ist, sich grüner erscheinen zu lassen, als man am Endeffekt ist?
Also die Gefahr sehe ich beim Wasserstoff nicht, vor allem weil er eine der wenigen Technologien ist in der Herstellung, die ich direkt zu grünen Erzeugungsanlagen koppeln kann. Also wir haben ja auch in Österreich das Winter Hydrogen Projekt schon 2014 umgesetzt, wo wir dargestellt haben, dass man Elektrolyse direkt zum Beispiel zu einem Windrad koppeln kann. Mhm. Also ich habe nachweislich, weil es direkt dort entsteht, grüne Energie verwendet, um den Energieträger herzustellen. Das heißt, es gibt dort kein Greenwashing in Form von Zertifikaten oder sonst was oder im Emissionshandel, weil er direkt gekoppelt dort so hergestellt wurde. Ich bin schon auch der Ansicht, dass der Zertifikatshandel auch gut ist, aber natürlich muss er sehr transparent und nachweislich laufen. Aber das heißt, das sehe ich schon als Chance beim Wasserstoff, dass diese direkte grüne Herstellung dort viel einfacher nachweisbar ist, als es wie es zum Beispiel heute beim Strom ist. Der Strom ist ja auch nur so grün, wie er heute letztendlich primär hergestellt wird. Und damit landen wir wieder bei dem Thema, was wir eingehend besprochen haben. Österreich aktuell ein Drittel erneuerbar, zwei Drittel fossil. Wir schaffen die Klimaziele nur, wenn wir, wie gesagt, die erneuerbaren Kraftwerke ausbauen. So, und egal, welche Energieform es dahinter ist, ob es dann der Strom oder der Wasserstoff ist, es geht immer um den Ursprung der Energie. Also, und alles andere wäre nur Klimaschutz am Papier und das hilft niemandem.
Ja, Ihre Worte in den entsprechenden Ohren. Ich meine, es wird natürlich daran am Ausbau gearbeitet, aber im Endeffekt, ob die bisherigen Ziele dafür dann im Endeffekt reichen, die primären Energien auch dementsprechend umzugestalten, ist nicht so, das wissen wir. Mhm. Entsprechend wollen wir hoffen, dass da noch mehr verstärkt dran gearbeitet wird. Aber jetzt kommen wir ein wenig weg von den politischen Aspekten des Wasserstoffs noch wieder ein bisschen zu den chemischen. Mhm. Und zwar, es wird ja gerade beim Wasserstoff oft auch die Lagerung des recht explosiven oder hochexplosiven Elementes genannt. Wie weit ist denn die Forschung in diesem Gebiet? Ist die Sorge inzwischen unbegründet?
Ja, ist sie. Also, und Sie haben auch gesprochen, Wasserstoff ist explosiv. Ja, Gott sei Dank ist er das, weil das nämlich bedeutet, dass er dort Energie gebunden hat. Das ist ja bei jedem Energieträger so, dass der Energie freisetzen kann und das ist ja gewollt. Das ist bei Benzin so, das ist bei Diesel so, das ist bei Erdgas so und das ist natürlich auch beim Wasserstoff so. Er soll Energie freisetzen und wie er das macht, das ist natürlich dann obliegt der Form der Wandlung letztendlich und davor gehört gespeichert und nämlich sicher gespeichert. Mhm. Da gibt es beim Wasserstoff nicht nur eine Form, eine sehr etablierte Form, die eben auch in der Industrie zum Einsatz kommt, seit Jahrzehnten sicher und erprobt. Ist in gasförmigem Zustand und unter Druck.
Ja.
Das heißt, Wasserstoff wird komprimiert, wird in zum Beispiel Druckgasflaschen abgefüllt, also gibt es unterschiedliche Druckniveaus, gibt es welche handelsüblich 200, 300 Bar, in den Fahrzeugen geht man aber bereits auch bis 700 Bar. Das heißt, Wasserstoff ist dort komplett dicht im Behälter gespeichert und kann dort auch nicht raus. Und das ist sehr sicher und wie gesagt, seit Jahrzehnten erprobt. Da gibt es ein umfassendes Normungs- und Prüfungswesen dazu, wie diese Behälter zertifiziert, getestet werden. Also da kann man wirklich sagen, die Gasdruckspeicherung ist sehr, sehr sicher. Also nichts ist technisch 100% sicher, keine Energieform der Welt, aber es geht immer um die Risikominimierung dahinter. Und da muss man klar dafür, da muss man klar sagen, dass das Risiko jetzt nicht unverhältnismäßig ist und sehr, sehr ähnlich zu allen anderen Energieträgern oder auch Speichertechnologien, die wir sonst einsetzen. Wie gesagt, sei es jetzt Benzin, Diesel, Erdgas oder auch Batterien. Also sie sind alle ein bisschen anders mit den Sicherheitsmaßnahmen und in der Form der Risikominimierung. In Summe ist es sehr vergleichbar. Und es gibt aber auch noch viele andere weitere Speichertechnologien bei Wasserstoff, zum Beispiel die Verflüssigung. Also da wird bei circa minus 250 Grad Celsius, also sehr, sehr geringe Temperatur, sehr, sehr kalt, ja, da wird dann Wasserstoff flüssig, das heißt dann wieder in flüssiger Form in einen Kryobehälter transportiert. Da kann man auch sehr viel Energiemengen transportieren und speichern. Man kann ihn auch umwandeln, zum Beispiel zu synthetischen Kraftstoffen, aber dort ist natürlich dann wieder Herausforderung der Kohlenstoff. Eine weitere Technologie, an der wir auch forschen, sind Metallhydride. Also es gibt Metalle wie zum Beispiel Magnesium, aber auch Titanium, Titan-Eisen-Legierungen, wo ich Wasserstoff in das Metallgitter einlagern kann. Also und dort liegt er dann gebunden vor. Und wenn ich dann einen Wärmeeintrag zum Metall mache, kommt er wieder aus der gebundenen Form höchst rein heraus. Ist auch eine sehr, sehr sichere Speichertechnologie, aber ist aktuell noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber auch das wird sozusagen eine Form sein, wie es in Zukunft stattfindet. Ja, und dann gibt es auch noch viele unzählige weitere Technologien, die halt aktuell eher so in der Forschung und in den Kinderschuhen stecken, die wir auch natürlich irgendwann am Markt sehen werden.
Ich möchte das jetzt nicht unbedingt noch in die Länge ziehen, aber mich interessiert natürlich jetzt auch brennend, woran genau in letzter Zeit Sie und das Center arbeiten. Können Sie uns vielleicht ein Leuchtturmobjekt oder Projekt oder auch zwei einmal nennen? Was ist momentan, was beschäftigt Sie tagtäglich?
Einerseits kann man mal sagen, also wir als HiCenter sind der One-Stop-Shop der Technologieforschung für Wasserstoff. Das heißt, wir nehmen uns den Schlüsseltechnologien für die komplette Wasserstoffwirtschaft an und da liegt der Fokus bei uns im Haus im Bereich der Elektrolyse, also bei der Wasserspaltung und bei der Herstellung von Wasserstoff. Dann bei den Speichertechnologien, was aktuell bei uns vorrangig die Gasdruckspeicherung und die Speicherung in Form von Metallhydriden umfasst. Und letztendlich beschäftigt man uns auch sehr, sehr intensiv mit dem Thema Brennstoffzellen, sowohl für den Energiesektor, aber auch für die Mobilität. Und dann auch noch mit Wasserstoffanlagen für die Industrie und auch für Betankungsanlagen. So, das ist so das gesamte Themenfeld. Das heißt, wir picken uns die Themen raus, wo wir den größten Bedarf sehen und das decken wir dann mit unserer Mannschaft. Also da gibt es wirklich viel zu tun in Summe. Aber gerade mit der Elektrolyse machen wir sehr viel, auch mit neuen Elektrolyse-Technologien. Zum Beispiel mit sehr viel mit Membranelektrolysen. Die haben viele Vorteile, wenn man sie sehr gut im Start-Stopp betreiben kann. Man kann sie sehr dynamisch betreiben und damit zur erneuerbaren Stromproduktion sehr gut koppeln. Da beschäftigen wir uns mit neuen Zellen, die dann zum Beispiel keine Edelmetalle mehr als Katalysatoren verwenden, sowohl im Bereich der PEM-Technologie, aber auch der AEM-Technologie. Wir beschäftigen uns dort auch mit entweder der Druckelektrolyse oder der elektrochemischen Kompression. Das heißt, dass wir dann auch mit der Form der Elektrochemie auch direkt schon Hochdruckwasserstoff erzeugen und das gleichzeitig auch noch hochrein. Also das ist auch ein weiterer Beitrag, um die gesamte Kette effizienter zu gestalten. Also das sind so die Schlüsseltechnologien im Bereich der Erzeugung, wo wir uns aktuell in Projekten darum kümmern. Aber auch in der Mobilität haben wir ganz spannende Projekte, ein großes Leuchtturmprojekt, wo man es wirklich auch wieder geschafft hat, Technologie aus dem Labor bis zur Anwendung zu bringen, ist das Projekt HiSnow.
Okay.
Das hat was mit Schnee zu tun, aber da geht es um die Dekarbonisierung des Wintertourismus, wo wir im Skigebiet Hinterstoder haben wir auf 1600 Meter Seehöhe ca. 35 kW Peak Photovoltaik ausgebaut, eine Elektrolyseanlage samt dezentraler Tankstelle entwickelt, die durch die Photovoltaikanlage erzeugt wird. Das heißt, es wird vor Ort grüner Wasserstoff erzeugt und gleichzeitig wurde im Konsortium, wo BAB Rotax in Österreich kein Sozialführer ist, wurden zwei Schneeschlitten entwickelt, die mit Brennstoffzellenantrieb emissionsfrei dort fahren. Und das ist natürlich schon ein tolles Vorzeigeprojekt, weil es diese gesamte Kette darstellt. Grüne Energieerzeugung, grüne Wasserstofferzeugung, Speicherung und Betankung vor Ort und den Betrieb der Fahrzeuge direkt im Wintertourismus. Und die Anlage ist sichtbar für die Gesellschaft, weil sie steht 20 Meter neben der Mittelstation. Also das ist schon auch ganz ein tolles Vorzeigeprojekt, um einerseits Technologieforschung zu betreiben und andererseits das der Gesellschaft sichtbar zu machen, was denn wirklich schon möglich ist.
Ja, da wird dann der Wasserstoff dann halt doch vor den Vorhang geholt und ist nicht gar nicht mehr ganz so zukunftsvisionär, sondern tatsächlich schon in der Gegenwart angekommen. Und das wäre jetzt auch meine letzte Frage, eine Prognose. Ab wann ist der Wasserstoff als Energieträger nicht nur mehr Zukunftsvision, sondern Gegenwart?
Also als Energieträger ist er seit Jahrzehnten.
Okay, Entschuldigung, als
der grüne, in der Industrie.
Natürlich der grüne Wasserstoff.
Großflächig eingesetzt wird. Ja, also in vielen Projekten ist der Grüne auch heute schon Gegenwart. Wie gesagt, zum Beispiel die ersten Leuchtturmprojekte, die wir in Österreich machen, seit vielen Jahren, auch Winter Hydrogen war ein Projekt für grünen Wasserstoff. Und was wir aktuell sehen, ist ein unglaubliches Wachstum. Vor allem im Bereich der Elektrolyse, im Bereich der globalen Initiativen, die man sich dazu gesetzt hat, die erneuerbare Primärenergie auszubauen, die Elektrolyse auszubauen. Das wird irrsinnig schnell gehen. Wir haben vor einigen Jahren haben wir von 100 Kilowatt Anlagen gesprochen. Mittlerweile laufen selbst in Österreich mehrere Megawatt dazu. In Europa spricht man mittlerweile von mehreren 100 Megawatt, mit 2025 bereits von Gigawatt Anlagen. Mhm. Das heißt, Sie sehen schon, dass da jetzt in wenigen Jahren Abstand die Leistungen irrsinnig steigen. Das heißt, der grüne Wasserstoff ist angekommen. Und wird ausgebaut, wird drastisch ausgebaut und wird damit natürlich letztendlich in alle diese Sektoren einfließen.
Welches Land oder welche Nation ist da der Vorreiter? Weil Sie gerade sagten, selbst in Österreich.
Also es gibt sehr viele innovative Regionen, oder die sich um diese Technologie kümmern. Gerade in Asien ist man mit der Wasserstoffmobilität sehr weit, also vor allem Korea und Japan. Auch Kanada ist hier Technologievorreiter, was dieses Thema betrifft. Und Europa hat es auch erkannt, dass Europa sehr viele Kompetenzen mitbringt, vor allem im Bereich der Anlagentechnik, gerade auch im Bereich der Elektrolyseanlagen, aber auch im Bereich der Zulieferer und der Brennstoffzelle. Das heißt, das ist eine Riesenchance, also unsere Kompetenzen, die wir heute haben in der Industrie, zu diesen neuen Technologien zu transferieren. Das läuft. Wer das Rennen gewinnen wird global, das ist ein bisschen offen. Und ich glaube, da darf man sich nicht ermutigen lassen von größeren Regionen, auch in Asien, sondern muss das jetzt einfach sehr strikt und konsequent verfolgen und hier möglichst schnell aufs Gas steigen, nämlich aufs Gas, Wasser, Wasserstoff, Gas geben.
Ein sehr schöner Schlusssatz. Vielen Dank, lieber Alexander, das war sehr aufschlussreich und ich bin gespannt, wie es da weitergeht und auch gespannt, welche Projekte bei Ihnen in den nächsten Zeiten anstehen. Ich werde es im Blick behalten. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch gern bei unserem nächsten Gespräch mit einem interessanten Studiogast wieder rein. Ciao, ciao.